Erlebnisse machen durfte, die mich mit vielen ernsthaft Suchenden und so mit vielen Menschen geschicken unauslöschlich verbunden haben. Und so bin ich sehr froh, wieder heute hierher gekommen zu sein. Ich komme gerade aus Moskau und bin auf der Durchreise nach Spanien. Also es ist ganz verrückt im Augenblick, dass das Leben wie eine große Woge über mich gekommen ist und mich durch die Lande führt. Und da fühle mich also, wenn ich nach Zürich komme, immer so ein bisschen so, als würde ich auf eine kleine Insel kommen, eine mir bekannte Insel, die so ein bisschen das Gefühl von Zuhause vermittelt. Also wenn man so viel reist oder wenn man vielleicht grundsätzlich sein ganzes spirituelles Leben unter das große Thema Reise oder Fortentwicklung stellt, dann ist es immer wieder schön, ein paar spirituelle Rastplätze aufzusuchen, die einem Kraft geben und auch das Gefühl von Konsistenz, also von Fortbestand. Und da finde ich es sehr schön, in dem Zürcher Tempel zu sein und ja, viele mir bekannte Gesichter aufs Neue zu sehen. Ich schaue auch, unser Priester ist auch da. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Schön, dich zu sehen. Ich dachte, dass ich ganz kurz ein Jayarada Madhava mit euch singe und dann meine Vorlesung gebe über den heiligen Innenraum. Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Gopi Dana Vallabha Giri Vada Dadi Gopi Dana Vallabha Giri Vada Dadi Yasoda Nandana Braja Janaranjana Dana Braja Janaranjana Yasoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Hallelujah, be hardy. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Gaura Nithai, Gaura Nithai, Gaura Nithai, Jaya Gaura Nithai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. So, Hare Krishna, ich möchte vielleicht auch noch sagen, dass es mir bisher noch nicht gelungen ist, einen Vortrag zu geben für Erwachsene und Kinder. Diesmal habe ich besonders Erwachsene im Geiste, und wenn ihr merkt, dass eure Kinder sich nicht angesprochen fühlen durch das, was ich heute sage, dann liegt das an meiner Unvollkommenheit, auf diesen zwei Verständnisebenen zu sprechen. Und wenn ihr merkt, dass die unruhig werden, eure Kinder, würde ich euch bitten, mit den Kindern vielleicht zum Spielen nach draußen zu gehen und ein eher kindergerechtes Programm mit ihnen zu machen, dass die Kinder sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, hier bleiben zu müssen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ich möchte heute gerne über etwas sprechen, was ich gestern Abend im Kleinkreis von einigen Devotees, mit denen wir uns spontan trafen, angesprochen habe. Ich möchte über den heiligen Raum sprechen. Einem Bereich, den wir in unserem Herzen erschließen können. ein Bereich, in dem wir uns zurückziehen können, ein innerer Bereich. Oft haben wir über den heiligen Raum mit Begriffen gesprochen, wie ein höheres Bewusstsein erlangen. Oder wir meinen mit dem heiligen Raum auch diesen Begriff Krishna-Bewusstsein, dass wir also in unser Bewusstsein hinein Krishna bitten und uns dann als ein Krishnamati, als ein von Krishna erfüllter, ein Gottgeweihter, wie wir das in Deutsch ausdrücken, bezeichnen. Heute möchte ich aber über das Gleiche in einer Art sprechen, die, sagen wir mal, nicht unbedingt nur den Devotees im Krishna-Bewusstsein vertraut ist, sondern sich in anderen Traditionen wiederfinden lässt. Wenn wir über den heiligen Innenraum sprechen, unserem Herzen, dann fällt uns als erstes natürlich ein Raum wie ein Tempelraum ein. Jeder weiß, wenn man einen Tempelraum betritt, lässt man die Straßenschuhe und auch die Straßenmäntel draußen in der Garderobe. Und während man sich im Tempel, in diesem heiligen Raum befindet, unterlässt man es, sagen wir mal, weltliche Gespräche zu führen oder sich zu streiten. Man versucht, den Tempelraum zu beschützen, indem man wirklich die Welt vor dem Tempelraum lässt und ihn, sagen wir mal, und dafür sorgt, dass da nichts vorkommt, was weltlich ist. So versucht auch ein Mensch, wenn er am Anfang den heiligen Raum im Herzen versucht zu entwickeln oder das spirituelle Bewusstsein im Herzen zu entwickeln. Am Anfang beschäftigt sich solch ein Mensch mit vielen Don'ts, mach das nicht. Also wir haben in unserer Tradition vier regulierenden Prinzipien, die den heiligen Raum, den Innenraum kompromittieren, wie zum Beispiel Alkohol zu sich zu nehmen oder verschiedene Formen der Ausbeutung von Menschen zu betreiben und so weiter. Nicht so, derjenige, der einen heiligen Raum schaffen möchte in seinem Leben, wird zunächst einmal sich sehr mit dem Don'ts, mit den Unterlassungen beschäftigen. Ne? Mach dies nicht mehr, mach das nicht mehr, um eben so zu einem inneren Bewusstsein zu finden. Doch nach einiger Zeit reicht das nicht mehr, sich einfach nur mit den Unterlassungen zu befassen. Prabhupada hat da einmal gesagt, Negation ist ja kein Leben. Nicht einfach zu sagen, ich führe nicht mehr weltliches Leben. Zu sagen, nein, es hat nichts mit Leben zu tun. Das blockiert den Lebensfluss. Man muss ein glühendes Ja entwickeln. Das heißt, positiv etwas tun. Und hierüber hat Srila Prabhupada einmal in der Schweiz gesprochen, als er im vertrauten Kreise seiner Schüler über den heiligen Raum sprach. Er sagte, dass dieser heilige Raum am ehesten entsteht durch das Singen von den heiligen Mantren. Er sagte, Hare Krishna zu singen bedeutet, Krishna immer im Herzen zu behalten. Also hier seht ihr schon, ein paar positive Unterweisungen. Und dann sprach er davon, wie wir tatsächlich Krishna im Tempel unseres Herzens, im heiligen Innenraum empfangen. Er sagte, man solle sich hinsetzen und ins Herz dann einen diamantenen Thron stellen. Und er sagte dann zu seinen Schülern, das ist nicht sehr teuer. Ne, also man braucht ja nur die Augen zu schließen und du kannst in Windeseile dort ein kostbares Juwel reintun in das Herz. Kostet dich gar nichts, außer ein bisschen Aufmerksamkeit. So, Stelle in dein Herz, so sagte Prabhupada in Genf, einen diamantenen Thron. Und darauf bittest du Krishna dann Platz zu nehmen. Und dann begrüßt du ihn, indem du ihm ein Bad gibst mit kostbarem Wasser, Gangeswasser, Yamuna-Wasser. Dann gibst du ihm ein neues Set von Kleidungen, ein Dhoti und so weiter, und bietest ihm etwas zu essen an. Und so sagte Prabhupada etwas, was meiner Meinung nach sehr interessant ist. Er sagte, das ist nicht Imagination, das ist eine Tatsache. Ich musste an diesen Satz, das ist keine Imagination, sondern eine Tatsache, denken, als ich ein Interview gab in Kroatien vor ein paar Wochen. Dort war eine Journalistin von einem ganz wichtigen Magazin, die unsere Meinung hören wollte zu der Weltentwicklung und die dann so sagte, ja, die katholische Kirche hat gerade Riesenprobleme, die Bischöfe werden immer mehr überführt als Triebtäter, die in der Pädophil, wie immer das heißt, tätig waren und überhaupt ökologische Desaster in Lateinamerika, schneit es in Russland, kommen die Leute um aufgrund der Hitzewelle, alles geht zur Hölle. Was sagt ihr dazu? So diese natürlichen Journalistenfragen. Was sagt ihr zur Umweltkatastrophe? Und dann sagte ich etwas, zu dem ich total stehe und was ich heute hier wiederholen möchte. Ich sagte, ihr Journalisten habt die Hölle gemacht. Ihr verbreitet nur negative Informationen. Und aufgrund dieser Negativbelastung der Menschheit kriegen die Leute Furcht, was sie lähmt, das Gute zu tun oder positive Initiativen anzunehmen. Und dann wurde die Journalistin dann ganz klein von mir, weil ich richtig in Fahrt geriet. Ich sagte, es ist so wichtig, dass ein Mensch eine positive, einen Raum hat in seinem Herzen, wo den ganzen negativen Ballast, der von unserer materialistischen Zivilisation geschaffen wird, nicht zulässt, wo das nicht drin ist. Dieser Innenraum, sagte ich, ist wie ein kostbarer Garten. Wenn man da nur Müll reinwirft, von morgens bis abends, dann wachsen die Sonnenblumen nicht mehr und das Gemüse schon gar nicht. So muss man sehen, dass man seinen Innenraum rein hält und frei hält, damit es da zu positivem Wachstum kommen kann. So habe ich gesagt. Und da habe ich gesagt, weil die Journalistin mich noch ganz entsetzt anschaut, habe ich gesagt, so, jetzt werden wir einen Versuch machen. Kameras bereit? Der Swami macht einen Versuch. Kameras bereit? Und dann habe ich einen geholt, der in der Nähe stand und sagte, so, jetzt will ich einmal etwas zeigen. Und er musste sich dann neben mich aufstellen und er sagt, bist du entspannt oder angespannt im Augenblick? Er sagt, ich bin wahnsinnig nervös, ich weiß jetzt nicht, was du machen wirst mit mir. Sagt er, gar nichts Schlimmes. Also wir werden hier einfach eine Demonstration geben, wie wichtig es ist, den Innenraum frei zu halten von Negativbelastung. Und er hat dann gesagt, so, wir machen jetzt mal einen Versuch mit diesem Mann, den habe ich einfach aus der Menge gegriffen und habe gesagt, so, jetzt tu mir den Gefallen, denk einmal total negativ. Alles ist mies, die Politik geht runter, der Euro auch und die Schweiz ist auch bald dran und du bist überhaupt nicht qualifiziert, du hast tierische Neigungen in dir, du bist von schmutzigen Gesinnungen und so weiter und so fort. Ich will das hier nicht so ausfüllen in unserem Tempel, sonst kriegen noch alle zu viel. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt denk mal drüber nach, was du alles an negativen Dingen hast und halt den Arm mal so. Und du musst dir den Arm halten und jetzt werde ich versuchen, den Arm runter zu drücken und du wirst alles tun, um meinem Druck Widerstand zu leisten. Und da musst du dann ganz negativ denken und dann habe ich den Arm runtergedrückt. Wie gesagt, so, jetzt machen wir einen anderen Versuch. Die gleiche Person. Du denkst jetzt einfach positiv. Du denkst, die Welt hat, es gibt sehr positive Menschen in der Welt, es gibt positive Projekte zur Umweltschützung. Du selber hast auch neben deinen vielen Schwächen große Stärken. Bitte konzentriere dich einen Augenblick auf diese Stärken und habe ihn einfach gebeten, ein paar positive Dinge in den Garten des Herzens zu nehmen und habe gesagt, so, wir machen jetzt das Gleiche, ich drücke dir den Arm wieder runter, du tust alles, um mir Widerstand zu leisten. Und dann habe ich gedrückt und gedrückt und kriegte das nicht runter. Dann habe ich gesagt, so, Journalist, jetzt komm mal hierher und versuch du den Arm runter zu drücken. Und der hat das auch versucht. Und da kam solche Kraft, weil der einfach seinen Innenraum in diesem Augenblick sauber hatte und zudem noch positive Dinge drin gehabt. Manche von euch kennen diesen Versuch, er kommt aus der Kisi, oh, ich kann nie dieses Wort. Genau, genau. Klingt wie China, ist aber nicht so. Kinesiologie oder so. Yes. Nicht? Es ist wirklich eine Tatsache. Auch im Hospital habe ich mit den Ärzten gesprochen und habe gesagt, unter welchen Voraussetzungen können Sie einen wirklich kranken Menschen wieder stabil in seiner Gesundheit machen? Und der Arzt sagte mir, wenn der Patient einen Lebenswillen hat, in dem Augenblick, wo sich ein Patient aufgegeben hat, in dem Augenblick, wo der Patient nicht mehr leben will, in dem Augenblick, wo der einfach trist und traurig ist, können wir alle medizinischen Raffinessen anwenden, alle Mittel, die uns bekannt sind und die gut funktionieren, unterstützend wirken, aber wir können den Patienten nicht wieder auf die Ebene der Gesundheit bringen. Nun, dieses alte Prinzip ist bekannt, auch in medizinischen Kreisen. Ich denke aber, dass es sehr wichtig ist, dieses Prinzip im spirituellen Leben ebenfalls anzuwenden. Es gibt in der Tradition, in einem Werk namens Bhakti Rasamrita Sindhu, ein Beispiel von einem großen Geweihten Krishnas, der im Herzen diesen Innenraum ausgerüstet hatte. Und zwar war es ein relativ armer Brahmane aus Assam, der in sich den Wunsch hatte, Krishna zu verehren und Krishna, sagen wir mal, zu dienen. Und dieser Brahmane nun ging jeden Tag zu einer Vorlesung, in der er eines Tages einmal hörte, dass man Krishna im Geiste Dienste darbringen kann und im Geiste Dinge offerieren könne und dass Krishna diese Dinge, die im Geiste dargebracht werden, genauso annehmen würde, wie Dinge, die man mit Händen herbeiträgt. So, dieser Brahmana wandte dann dieses Wissen an, von dem heiligen Raum und entwickelte nach und nach eine total, ich will mal sagen, kreative Meditation im Tempel seines Herzens. Er baute zunächst einmal ein wunderschönes Tempelgebäude. Dann nahm er jeden Morgen in zwei oder drei heiligen Flüssen sein Bad und ging dann meditativ in diesen Tempel hinein. Verehrte Krishna durch verschiedene Zeremonien, brachte ihm ein reichlich gekochtes Mahl dar, und führte all diese Tempelzeremonien im Geiste aus, die normalerweise unglaublich viele Leute und auch entsprechende finanzielle Aufwendungen brauchen. Das macht er alles meditativ. Krishna beobachtete das mit großer Freude und eines Tages saß er bei sich im Königreich Gottes und musste lächeln. Da fragte ihn Lakshmi, warum lächelst du, o Herr? Und er sagte nichts, er schmunzelte nur und sagte, du wirst es gleich sehen, Devi. Was war geschehen? Weil auf der Erde war dieser Brahmana in der Meditation beschäftigt, ein wunderschönes Gericht zu kochen aus Sweetreis, Süßreis. Nun, dieses Sweetreis kann man am besten opfern, wenn er kühl ist. Als ich noch in Deutschland auf unserem Projekt Goloka Dham wohnte, hatten wir immer zum Sonntag große Menschenmengen empfangen, sondern so eine große Milchkanne mit Sweetreis gefüllt, die wir dann, nachdem wir ihn gekocht haben, in den Fluss gestellt haben, mit den kalten, kühlen Fluss, der da aus den Hügeln herauskam, um den Sweetreis abzukühlen. Denn wie gesagt, er sollte am besten kalt serviert werden. Und der Brahmana hatte also auch diesen Sweetreis jetzt auf irgendeine Weise also meditativ gekocht und dann irgendwie gekühlt und ging jetzt also mit dem Finger mal rein, um noch festzustellen, ob der Sweetreis schon die geeignete kühle Temperatur hatte. Aber das hatte er nicht. Krishna hatte aus irgendeinem Grunde den Sweetreis noch heiß behalten. Und in seiner Meditation fasste der jetzt in diesen Sweetreis und fühlte, wie der zu heiß war und zog den Finger mit schmerzverzogenem Gesicht aus dem Sweetreis heraus. Der hatte eine leicht rote Färbung, Verbrennung ersten Grades, nichts Schlimmes, ein bisschen schmerzhaft für 2 Minuten, aber und wunderte sich. Was? Ich habe doch nur meditiert. Wieso ist denn in der physischen Wirklichkeit, das heißt meinem Finger, eine Verbrennung ersten Grades entstanden? Das kann ich mir nicht erklären. In dem Augenblick kamen die Gesandten des Herrn, die Vishnu Dutas, die ein königliches Vimana, ein Fluggefährt mitgebracht hatten und sagten, du kannst zurück in die spirituelle Welt, du brauchst nicht mehr den weiteren Verlauf deines Samsara-Kreislaufes durchzumachen. Und der Brahmana ging dann in einem spirituell verklärten Körper auf dieses spirituelle Fluggefährt und flog oder wurde zurückgebracht in die spirituelle Welt. Hare Krishna. Das hatte Krishna so inszeniert, damit wir hier auf dieser, in unserer Wirklichkeit, in unserer verdichteten Materiewirklichkeit davon überzeugt werden, dass tatsächlich etwas, was in unserem heiligen Raum entsteht, also was meditativ entsteht, von ihm angenommen wird und von ihm dann auch so gezeigt wird, dass es tatsächlich eine Wirklichkeit hat. Wie Prabhupada es sagte, es ist nicht Imagination, es ist keine bloße Vorstellung, es ist eine Tatsache, was da entsteht. Mein spiritueller Meister war immer in diesem inneren Raum. Er ging einmal in San Francisco auf einen Morgenspaziergang, als ein Polizeiwagen ihn also begleitete in vorsichtiger Entfernung, sicherheitsmäßig. Und nach einiger gewissen Zeit sprang dann ein Lieutenant aus dem Wagen heraus und sagte mit stammelnder Stimme zu Prabhupada, Sir, do you know that you are glowing? Mein lieber Herr, wissen Sie eigentlich, dass Sie glühen? Ein Mensch, der einen starken inneren Raum hat, das heißt, der in einem starken spirituellen Bewusstsein ist, hat Symptome. Man sieht ihm an, dass er anders ist, weil sein Inneres anders ist. Du kannst dich noch so sehr äußerlich bemühen, ein Gottgeweihter gleich zu werden. Du kannst eine elegante Frisur dir zulegen und statt schwarz dich weiß anziehen und statt Grözi Haribol sagen, wenn dein innerer Raum nicht da ist oder wenn du dein inneres Bewusstsein nicht entwickelt hast und du nicht leuchtest aus dem inneren Raum heraus mit einem spirituellen Bewusstsein, dann wirst du nicht glücklich werden und auch die Menschen in deiner Umgebung nicht inspiriert werden, den spirituellen Weg eher ernster zu nehmen. Seht mal, in der alten, in den europäischen Traditionen und auch den russischen, ich war ja jetzt lange in, also was heißt lange, eigentlich gar nicht so lange, anderthalb Wochen ist schon lang für mich, in Russland und habe dort diese tollen, könnt ihr mir kurz helfen, wie heißen diese Heiligendarstellungen, bitte nochmal? Ikonen, danke. Da werden die Heiligen immer mit so einem Heiligenschein dargestellt. Auch im Christlichen, der heilige Franziskus von Assisi hat immer einen Heiligenschein. Was ist da? Hat er eine Glühbirne da irgendwo, dass das da strahlt und so weiter? Natürlich nicht. Der hat im Inneren einen heiligen Raum. Der hat im Inneren einen Tempel gebaut, auf dessen Altar er Krishna gestellt hat und ist auf diese Weise in der Lage und wirkt so, als würde er leuchten. Und das versucht man dann malerisch mit einem Heiligenschein oder mit einer Ausstrahlung darzustellen. Manchmal, wenn ich Interviews gebe, als ich noch jung war und noch nicht so alt und verbraucht wie jetzt, da habe ich immer gelächelt. Und die Journalisten haben mich immer gefragt, was ist das Geheimnis? So wie Sie möchten wir auch lächeln, dann kriegen wir eine Gehaltserhöhung im Fernsehen. Und ich habe gesagt, das ist gar kein Geheimnis. Das ist einfach, dass man innerlich einfach im Herzen einen heiligen Raum gebaut hat, ein Bereich, den man auch reinhält, wie ein Garten vielleicht oder wie ein Tempel und sorgt und wo man dafür sorgt, dass der nicht von der Negativität, die um uns herum ist, die auch manchmal in einer spirituellen Bewegung auftreten kann, dass man da nicht von beunruhigt wird und einfach nicht zulässt, dass andere etwas in diesen inneren Raum hineinwerfen, was nicht förderlich ist zum eigenen Wachstum. In der Bhagavad Gita gibt es vier Praktiken, die erwähnt werden für diesen Tempelbau, den Bau des inneren Tempels, und ich möchte gerne mit diesen vier Praktiken enden. Da wird zunächst einmal die wichtigste Praxis Manmana, an Krishna zu denken. Unsere Bewegung ist dafür bekannt geworden, dass sie ganz viele Erstübersetzungen der heiligen Sanskrit-Schriften aus dem Sanskrit in die verschiedenen europäischen Sprachen gemacht hat. Ich möchte euch bitten, diese Bücher unter einem bestimmten Aspekt zu lesen, nämlich, dass sie euch Gedankenmaterial geben, sodass eure Gedanken spiritualisiert werden können. Jiva Goswami sagt, wie man versucht, an Krishna zu denken, ist es einfach so, dass man heilige Texte liest und dann mit dem Geist versucht, der Melodie dieser Texte zu folgen und so mit seinen Geist langsam spiritualisiert. Und er gibt ein Beispiel aus der indischen Straßenunterhaltung. Wenn ein Schlangenbeschwörer eine Musik macht, dann wird die Schlange mehr und mehr unter den Bann dieser Musik kommen und dann so tanzen. Der Schlangenbeschwörer macht, ich kenne sogar die Melodie. Du. Es gibt ein Wald in Vrindavan, einen sehr interessanten Wald von Vrindavan. Auf der anderen, man muss da beim Keshigat über die Yamuna gehen und dann ein bisschen gehen. Da gibt es ein Dorf, in dem nur Schlangenbeschwörer leben. Habt ihr das schon mal besucht, dieses Dorf? Das ist ein ganz, ganz interessantes Dorf. Da kommen eigentlich Schlangen aus dem Wald und leben mit den Leuten, mit ihrer Walfamilie für ein Jahr zusammen. Das sind ganz lange Schlangen, von hier bis zu Vrajarani. Also, wie viel schätzt du? 3 Meter? 3 Meter. 3 Meter. Einfach Keshigat über das andere Ufer. Die sind dann auch die sind ganz friedlich. Die Leute kommen aus dem Dorf und statt dass sie dir eine Blumengirlande geben, legen sie so eine Boa Constrictor um deinen Hals. Und das ist also gut gemeint. Das ist nicht, diese Schlangen tun sich mit diesen, das ist eine bestimmte ethnische Gruppe von Menschen, also, die haben irgendetwas mit Schlangen zu tun. Und die haben mir das mal gezeigt. Die haben dann so kleine Schlangenkörbe drin und dann machen sie ihre Musik. Und dann kommen die Schlangen schon raus und dann wiegen sie sich in dem Rhythmus dieser Musik. Und auch manche sagen, es ist gar nicht die Musik, sondern es ist die hin und her schwingende Flöte des Schlangenbeschwörers. Wie auch immer, sie werden jedenfalls eins mit den Bewegungen des Instrumentenspielers. So sollen wir auch unseren Geist, der manchmal wie eine Schlange ständig verschiedenen Windungen und Wegen im Leben feucht, unter den Klang der Heiligen Schriften bringen und so auf diese Weise in eine andere Schwingung versetzen. Sodass wir tatsächlich mit dem gleichen Geist, der bisher hauptsächlich über materielle Tätigkeiten nachgedacht hat oder auch nur reagiert hat auf materielle Objekte, dass wir mit dem gleichen Geist über Krishna nachsinnen können. Das ist die erste wichtige Praxis. Es heißt so gar, dass man diese heiligen spirituellen Weisheiten in die unterschiedlich tiefen Schichten des Bewusstseins hineinbringt. Da fängst du an mit dem reaktiven Manas, gehst dann zu dem reflektiven Buddhi hin, gehst dann zu dem nach Identität suchenden Ego, Ahankara hin und verankerst das Wissen dann schließlich im Chitta. Also das ist für diejenigen, die an vedischer Psychologie interessiert sind. Es ist wichtig, dass man diese spirituellen Inhalte dort reinbringt, indem man immer wieder nachsinnt und durchdenkt, was man hört und auf diese Weise den Geist langsam hochschwingt auf eine höhere spirituelle Schwingungsfrequenz. Auf diese Weise wird auch die Negativität da rausfallen, mehr und mehr so wie aus dem Tuch, dass man einfach schüttelt ein bisschen und dann rieselt der Staub oder fällt der Staub oder auch der Blütenstaub dort raus. Ne? So, dann kommt etwas, was heute Morgen gut zum Vorschein kam, dass man mit seinen äußeren Tätigkeiten, mit seinen Sinnen etwas für Krishna tut. Vielleicht ein Garten für Krishna anlegt und Blumen und Gemüse dort für Krishna aufzieht. Und dann kann man dazu kommen, Krishna zu verehren, bei sich zu Hause auf einem Hausaltar und schließlich ihm seine Ehrbietung darbringen. Ich sage das immer sehr gerne, wenn man seine Ehrbietung darbringt und die Stirn auf den Boden bringt, geht das Herz über das Gehirn. Bhakti hat sehr viel damit zu tun. Also wenn ich mich so verneige, dann steigt mein Herz auf und mein weltliches Denken geht runter. Das ist sehr gut, das tut uns sehr gut. Bow down, Mister, kann man nur sagen. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Diese ganze spirituelle Praxis nützt einem Menschen jedoch nicht, solange er im Kreis der 99 lebt. Ich schaue mal ein bisschen bei euch rum. Ich sehe, viele von euch leben im Kreise der 99. Das kann man gut sehen. Der Kreis der 99, das ist etwas ganz, ganz Teuflisches. Das ist etwas, was wir in der westlichen Zivilisation unbewusst aufgenommen haben. Der Kreis der 99 bedeutet, das kann ich gar nicht erklären, was das bedeutet, außer dass ich euch eine Geschichte erzähle. Darf ich? Hätte ich auch sonst gemacht. Der Kreis der 99 heißt zu Deutsch Mangelbewusstsein. Es gab einmal ein König, und wie das in den vedischen Geschichten ist, je reicher die sind, desto unglücklicher. Und der war sehr reich und sehr unglücklich. Er wurde jeden Morgen von seinem Diener geweckt. Der Diener kam rein und sagte: "Einen wunderschönen guten Morgen, Ihre Majestät." Der König war total miesmutig. Er schon wieder. Er ist immer so gut beieinander und ich bin immer so miesmutig und verdrossen. Eines Tages, als sein Diener ihn wieder so weckte, der war also den ganzen Tag sehr froh, dieser Diener, es war ein Page. Eines Tages fuhr der König aus seiner Haut und sagte: "Was ist das, dein Geheimnis? Warum bist du so glücklich? Den ganzen Tag erlebst du wie im Tanze. Was ist das Geheimnis?" Der Diener sagte: "Es gibt kein Geheimnis, Ihre Majestät. Ich bin einfach glücklich und zufrieden." "Du kannst gar nicht zufrieden sagen, sagte der König. "Du bist ein Leibeigener. Du isst Speise, die vom königlichen Hof übrig geblieben ist, und kleidest dich in Restbestände." "Ja, ich sehe das anders", sagte der Diener. "Ich esse das tollste Essen und trage die tollsten Klamotten." "Ach", sagte der König und entließ seinen Diener, um dann ganz aufgebracht zu seinem weisen Berater zu gehen und zu sagen: "Ihre Majestät, mein Berater, du hast mich niemals enttäuscht. Warum geht es mir so schlecht? Warum bin ich so verdrossen? Warum bin ich so miesmutig? Und mein Diener, mein Page, der nichts als ein Leibeigener ist, dem geht es so gut. Er kommt jeden Morgen bei mir in das Zimmer hinein, in das Schlafzimmer, grüßt mich mit einem wunderschönen guten Morgen und den ganzen Tag ist er so froh." "Ja", sagte der Minister, "der lebt nicht im Kreis der 99, während du im Kreis der 99 lebst." "Was ist der Kreis der 99? Fragte der König. Und der Minister sagte auch: "Ich kann es nicht erklären, ich kann es nur zeigen. Bist du bereit, einen glücklichen Diener dafür zu opfern?" Der König sagte: "Also, ich bin das Staatsoberhaupt, es muss mir einigermaßen gut gehen. Also wenn es nichts total Unethisches ist, meinetwegen." "Gut", sagte der Minister, "komm am Abend vor die Palasttore und bring ein Ledersäckchen mit 99 Goldmünzen mit." 99 Goldmünzen heißt nicht 98 Goldmünzen und auch nicht 100 Goldmünzen, sondern 99. "Gut", sagte der König, "soll ich noch meine Leibwache mitnehmen?" "Kein Problem." Nein, ist nicht nötig", sagte der wertvolle Minister. So, am Abend gingen sie von den Palasttoren zum Hause des Dieners. Der Diener saß gerade mit seiner Familie, seinen zahlreichen Kindern am Tisch. Freunde waren dabei und sie freuten sich und scherzten und sangen und so weiter. "So", sagte der Minister, "gib mir das Säckchen, 99 Goldmünzen sind da drin." "Ja", sagte der König, "genau 99, wie du gesagt hast." "Gut", sagte der Diener, sagte der Minister, und schrieb noch kurz einen Zettel. Auf dem Zettel stand drauf: lieber Diener, du hast verdienstvoll gelebt. Deswegen wird dir heute ein Schatz zuteil. Sag niemandem, wie du an ihn gekommen bist. Welcome! Hare Krishna. Sag niemandem, wie du an ihn gekommen bist. Dann befestigte er das Geldsäckchen und den Zettel an der Türklinke, klopfte ganz laut an die Tür und verschwand wieder im Busch. Der Diener kam raus, oder der Page kam raus und schaute, ob jemand da war, aber da war niemand da. Er sah nur an der Türklinke ein Geldsäckchen mit einem Zettel. Er nahm den Zettel und sagte, du hast verdienstvoll gelebt. Stimmt, sagte der Diener, dir ist ein großer Schatz zuteil geworden. Wirklich? Sag niemandem, wie du daran gekommen bist. Gut. Und er nahm den Zettel und das Goldsäckchen mit, ging zurück in sein Haus, und nachdem sich die Gesellschaft aufgelöst hatte, das heißt, seine Frau mit den Kindern zu Bett gegangen war und die anderen Leute, die Freunde, nach Hause gegangen sind, nahm er das Geldsäckchen, machte es auf und sah das Gold. Mein Gott, sagte er, jetzt kann ich mir alles leisten, was ich wollte. Ich bin der reichste Mann der Welt, also das ist ein unglaublicher Schatz, den ich hier habe. Und er türmte die Goldtürmchen auf und schob sie so glücklich hin und her, verschiedenste Kombinationen, während er seine Fantasie walten ließ. Und irgendwann aber stellte er fest, dass ein Turm ein bisschen kleiner war als die anderen 99. Das heißt, alle die anderen waren 10 Goldmünzen hoch, einer war ein bisschen kleiner. Oh, sagte er, wo ist denn das fehlende Goldstück? Meine Frau, die war es bestimmt. Ich dachte, das kann nicht sein, die wusste gar nichts davon. Der Minister sagte inzwischen zum König, es fängt an zu wirken. Er tritt ein in den Kreis der 99. Schau weiter. Und der Page verfiel in ein Grübeln. Also, ich habe nur 99 Goldstücke. Das ist keine glatte Zahl. Das ist nicht 100. Da fehlt noch eins. Wenn ich 10 Jahre arbeite, zusätzlich zu meinem Dienst am Hof, also in der Nacht, dann werde ich dieses fehlende Goldstück arrangieren können. Dachte er, ich könnte allerdings meine Frau überreden, den Job einer Wäscherin anzunehmen, und dann müsste ich nur 8 Jahre arbeiten, und dann hätten wir nach 8 Jahren zusammen das fehlende Goldstück gespart. Und so ging der Page immer mehr in dieses Bewusstsein rein. Mir fehlt noch etwas zu meinem Glück. Am nächsten Tag kam er unausgeschlafen an den Königshof. Er diente einen Monat weiter am Königshof, aber er war wahnsinnig missmutig, bis ihn der König eines Tages fragte, was fehlt dir denn? Warum bist du so missmutig? Ach, das kann Ihnen doch egal sein, Majestät, ich bin ja gar nicht missmutig, sagte er. Du grüßt mich gar nicht mehr mit deinem wunderschönen guten Morgen. Ach, sagte der Leibeigene. Nach 2 Monaten ließ der König den Pagen, denn wer will schon mit einem unglücklichen, missmutigen Menschen zusammen sein? Meine lieben Freunde, meine lieben Devotees und liebe Skeptiker, wir lachen über diese Geschichte. Aber sind wir uns sicher, dass wir nicht im Kreis der 99 leben? Dass wir selber nicht denken, ich brauche noch dieses, um glücklich zu sein. Ich brauche noch diesen ich brauche noch ein Auto, um glücklich zu sein. Oder ich brauche die ideale Partnerin oder den idealen Partner, um glücklich zu sein. Oder ich brauche noch eine Einweihung, um glücklich zu werden. Oder ich muss noch unbedingt ein rassiger Bagdad werden, um glücklich zu werden. Oder ich muss das noch haben und das noch haben. Das ist, was der Kreis der 99 bedeutet. Dieses entsetzliche Mangelbewusstsein. Das Mangelbewusstsein sagt uns immer das: Um wirklich glücklich zu werden, muss ich das haben, was ich jetzt noch nicht habe. Das ist ein Kreis ohne Ende und wahnsinnig gefährlich, weil es gibt immer etwas, was du jetzt noch nicht hast. Und das ist genau der Ethos von diesem materialistischen Philosophie, in der wir leben. Um glücklich zu werden, muss ich das jetzt noch haben, was ich jetzt noch nicht habe. Und dieses Bewusstsein kann sich auch in das spirituelle Leben zu bringen. Wie in New York ist so ein Yoga-Rummel ausgebildet. Da gibt's also Leute, die sagen, um glücklich zu werden, muss ich jetzt diese Übung noch machen, die ich jetzt noch nicht mache. Ich muss also mein Knie noch unbedingt hinter die Ohren winden. Und dann geht es los. Nicht? Dann fließt das Prana. Oder im akademischen Denken, ich muss noch dieses Buch lesen, ich muss noch dieses Verständnis haben, ich muss noch diesen Titel machen und dann geht das Leben los. Nicht? Typisch wie der Page anfing zu denken. Nicht? Ich muss jetzt noch diesen einen Goldtaler zusammensparen. Spirituelles Leben heißt auch mit Dankbarkeit, auf einer Grundlage von Dankbarkeit, das zu akzeptieren, was wir zu diesem Zeitpunkt gekriegt haben. Selbst, was immer es ist, gekriegt haben. Und von dieser Ebene aus, wo man nicht von den zahlreichen Wünschen gegeißelt wird, von dieser Ebene und diesem Verständnis aus, einfach die spirituelle Praxis auszuüben. Bescheiden, dankbar, demütig, auch zum Teil tolerant, was die widrigen Umstände gibt, anbetrifft, die da kommen und gehen, nicht? Und dann einfach seine spirituelle Praxis darauf zu setzen, indem man anfängt, wirklich den Geist auf Krishna zu richten, einen Dienst für Krishna zu tun, ihn verehrt regelmäßig und seine Ehrbietung ihm darbringt. Und auf diese Weise wird man sicherlich auf die spirituelle Ebene erhoben werden und zwar die spirituelle Ebene in sich selbst verwirklichen, den Tempel im Herzen konstruieren, den man dann überall hin mitnimmt, wo man hinkommt in seinem Leben. Und dieser Tempel im Herzen wird überall, wo man hinkommt, wirken und auch Leute anziehen, die dann fragen werden, was ist an dir? Irgendwie ist etwas anderes. Ich spüre, in deinem Inneren ist etwas, was ich sonst nicht bei Menschen finde. Kannst du mir bitte erklären, was dies ist? Nicht? Und dann kommen die Leute und sind interessiert und wollen den inneren Reichtum auch irgendwie entdecken bei sich selber. Ja. Wenn ich heute über den inneren Tempel spreche, bin ich der Meinung, dass man sehr förderlich dazu den äußeren Tempel gebrauchen kann. Und ich möchte sehr gerne mit euch abschließend eine ganz kleine Meditation machen, so ähnlich wie es der Brahmana machte, der im in den Tempel hineinging. Ich bräuchte dazu den Gopati. Weißt du, was ein Bordunton ist? Einfach ein gleichbleibender Schwebeton auf dem Harmonium. Kannst du mal anstimmen? Ja, dennoch so eine 5 runter, 5. Ne? Ja. W. bisschen höher. Ja, 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 da sind wir richtig. Und jetzt noch mit dem Daumen. Yes, yes, yes. Ich möchte euch bitten, geht das auch leise? Und ein Kissen vielleicht drauf tun? Ich möchte euch bitten, euch zum Altar umzudrehen. Wir machen eine kleine Meditation. Ganz, ganz leise, ganz leise, leise. Ich möchte euch bitten, einfach kurz um euch herumzuschauen und den Tempel wahrzunehmen. Dann langsam zum Altar zu kommen, mit eurem Blick. Und einfach den Altar richtig anzuschauen. Vielleicht werdet ihr dort etwas entdecken, was ihr noch nicht entdeckt habt. Während ihr mit geöffneten Augen schaut, möchte ich euch bitten, tief zu atmen. Das geht am einfachsten, wenn man einmal tief ausatmet und dann tief einatmet und ausatmet und langsam den Körper aufrichtet. So als würde ein Faden euch der Decke entgegenziehen. Versucht ruhig zu werden, während ihr nur den Atem beobachtet und langsam die Augen schließt. Euer Leben ist einfach geworden. Ihr atmet nur. Und jetzt versucht ihr, euch auf den Raum des Herzens zu konzentrieren. Und einfach dem zu folgen, was ich kurz sage. Für so lange Zeit haben wir Gott vergessen in unserem Leben, haben wir Krishna vergessen in unserem Leben. Und uns mit dem materiellen Körper identifiziert und den verschiedenen Rollen, die wir spielen. Jetzt durch ein gutes Glück haben wir irgendwie verstanden, dass wir die ewige spirituelle Seele sind im Körper und ein wesentliches, vom Bewusstsein erfülltes Teil Krishnas. Und wir können in diesem Bewusstsein ein Teil Gottes zu sein, uns an ihn wenden, indem wir ganz einfach seine heiligen Namen chanten. Ich werde einmal vorsingen und dann singen wir alle zusammen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alle zusammen.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna. Gut, dreht euch bitte wieder in die erste Drehrichtung, oder wie man sagt, Blickwinkel. Bei dem Errichten des Tempels im Herzen geht es eigentlich nur darum, dass man irgendwie das Herz öffnet und irgendwie in Beziehung zu Krishna tritt. Ich möchte enden mit einer ganz kleinen, zweiminütigen Geschichte, die, die ich jetzt in Vrindavan gehört habe. Es gab mal ein Tempel, ein König, der über einen Zeitraum von 50 Jahren einen riesen Tempel baute mit Granit. Und das soll im 15. Jahrhundert gewesen sein. Und er wollte das in der Frühlingszeit eröffnen, dieses Tempelgebäude. Doch 3 Monate vor der großen Tempeleröffnung erschien ihm nachts im Traum Krishna selber und sagte: Du, ich weiß, du willst es am Ende des Frühlings eröffnen, aber ich kann da nicht. Ich gehe da zur Eröffnung von einem anderen, viel größeren Tempel hin und ich kann nicht gleichzeitig 2 Tempeleröffnungen feiern. Du musst danach dein Tempel eröffnen. Wenn mein großer Devotee Krishna das sein Tempel eröffnet hat. Der König sagte: Okay, im Traum, wo wird denn die Tempeleröffnung stattfinden? Ja, im Nachbarstaat vor den Toren von Ratnapur. So, der König wartete 3 Monate und ging dann mit seinem königlichen Gefolge in den Nachbarstaat nach Ratnapur und fragte die Leute da: Ich habe gehört, hier soll eine riesige Tempeleröffnung stattfinden. Wir sind gekommen, um mitzufeiern. Wir wollen unsere Tempeleröffnung einen Monat danach feiern. Krishna sagte, er würde bei dieser Tempeleröffnung bei Ratnapur sehr beschäftigt sein und dabei sein. Die Leute in Ratnapur sagten: Wir wissen nichts von einer Tempeleröffnung. Rings um uns herum, und es ist unsere Stadt sehr wohl bekannt, gibt es überhaupt eine Tempelanlage, die gebaut wurde. Ja, irgendwo wird hier ein Tempel eröffnet. Gibt es hier irgendeinen Geweihten, fragte der König, mit namens Krishna das. Ach, der Krishna das, sagten die Leute. Ja, der ist da draußen vor den Stadttoren unter einem Baum und der ist da am Meditieren. Der König ging also nach draußen vor die Stadttore und unter einem Pipalbaum sah sie einen Devotee, der in Tränen gebadet den Hare Krishna Mantra sang. Hare Krishna, Hare Krishna. So, und so war. So, der König ging mit seinen Ministern vor diesen Geweihten hin, setzte sich hin und wartete. Und nachdem der für 2 Stunden gesungen hatte, machte er die Augen auf und begrüßte sofort den König und seine Minister und sagte: Womit kann ich dienen? Wer sind Sie? Ich bin der König vom Nachbarstaat, sagte der König. Schön, sagte der Wagner, ich bin sehr geehrt. Was kann ich für Sie tun? Majestät, und Majestät sagte: Hast du irgendwo einen Tempel gebaut? Und Krishna das sagte: Ja, den Tempel des Herzens. Warum? Ja, sagte der König. Krishna ist mir im Traum erschienen und sagte, er würde heute bei dir im Herzen erscheinen, in dem Tempel deines Herzens. Und anscheinend war ihm dieser Tempel wichtiger als mein Granittempel. Und deswegen sagte er, müsste ich meine Tempeleröffnung nach deiner richten. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Ich werde in einem Monat den Tempel eröffnen, aber ich werde vorher noch den Tempel in meinem Herzen bauen. das sagt er. So möchte ich euch auch bitten, es ist, dieser Züricher Tempel kann euch, kommt erstmal zum äußeren Tempel und dann werdet ihr sehen, dass ihr zum inneren Tempel leichter vordringen könnt. Aber es ist wichtig, diesen inneren Raum, diesen heiligen Raum erstmal zu entdecken und dann auch reinzuhalten. Prabhupada sprach in diesem Zusammenhang von mentaler Hygiene, die man praktizieren muss. Nicht, dass die Welt ihren Abfall da reinwerft. Das wäre nicht gut. Gut, das ist, was ich heute für euch mitgebracht habe. Mitgebracht. Ja, in gewisser Weise fühlt man sich, wenn man so ständig auf Reisen ist, eigentlich wie ein fliegender Händler, der die Güter des Krishna-Bewusstseins, die er selber entdeckt, decken darf, also so ein bisschen jedenfalls, über die er Seminare hält und so weiter, mit anderen teilt. Nicht? Und ich danke euch, dass ihr mir mit schweizerischer Höflichkeit zugehört habt. Ich hoffe, dass einiges hängen geblieben ist und vor allen Dingen für euch anwendbar ist. Wir haben heute ein schönes Singen im Tempel. Wir machen das ja öfters und ich weiß nicht, wann wir anfangen. Habt ihr eine Idee, wenn du wie start, Madhava? Is it after the Arati, yeah? Around 8 o'clock. No, I think it is good after the Arati, that people have a little pause, can talk with each other, eat something, read, discuss. Ja, dann würde ich euch Folgendes vorschlagen. Ich würde euch vorschlagen, ich weiß nicht genau, was ist das Tempelprogramm, was ist das Programm jetzt? Ein bisschen Freizeit vielleicht, oder? Ja? Oh, Prasad. Oh, weil ich war irregeführt. Das war für unsere tamilischen Gäste. Ach, dann weiß ich alles. Also, liebe Gäste, liebe und liebe Freunde, jetzt ist eine aktive Freizeit. Wir haben ein Festmahl für euch alle gekocht und das werden wir jetzt außerhalb servieren. Ihr werdet es dann schon sehen. Und um 7 Uhr haben wir eine Aratik-Zeremonie so bis und um 8 Uhr fangen wir dann mit unserem meditativen Kirtan-Singen an. Es ist ein ganz schönes, eine ganz schöne Erfahrung und wir werden diesen Kirtan-Abend dedicaten. Ich werde das dann ansagen und zu einem Devotee Krishnas, der vor etwas mehr als einer Woche seinen physischen Körper in Vrindavan aufgegeben hat, His Grace Aindra Prabhuji. Für den werden wir das widmen, dieses Kirtan singen. Wir werden dann ein bisschen über ihn sagen und über ihn sprechen. Also bitte versucht um 8 Uhr dabei zu sein und vielleicht noch Freunde anzurufen. Kommt, liebe Freunde, es ist was ganz Großes hier im Krishna-Tempel. Los, das darf man sich nicht entgehen lassen. Und nehmt dann bitte daran teil. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Aufenthalt in unserem Tempel mit wichtigen Gesprächen, wichtigen Anregungen, die ihr vielleicht aufnimmt. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Amen.